HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt Sie Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Missbrauch des Antisemitismusbegriffs. Ein offener Brief gegen die Diffamierung von Kritikern der israelischen Besatzungspolitik. Dazu hören Sie ein Gespräch mit dem früheren Frankfurter Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik. Mekka und Jerusalem, ein neuer jüdisch-muslimischer Podcast der Hochschule für jüdische Studien. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich dann Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem jüdischen Kalender. Mehr als 60 Wissenschaftler und Kulturschaffende aus Deutschland und aus Israel haben sich in der vergangenen Woche mit einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel gewandt. Grund ist, so heißt es in dem Brief, die Sorge vor einem inflationären und sachlich unbegründeten Gebrauch des Antisemitismusbegriffs. Im Zentrum der Kritik steht der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein. Der Vorwurf lautet, Kritiker der israelischen Regierungspolitik werden als Antisemiten geschmäht und sollen dadurch mundtot gemacht werden. Mit unterzeichnet hat diesen offenen Brief Micha Brumlik, ehemals Erziehungswissenschaftler an der Frankfurter Universität, jetzt in Berlin lebend. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat mit ihm gesprochen.
Herr Brumlik, wir leben ja in einer Zeit, in der eigentlich viele das Anwachsen von Antisemitismus beklagen. Jetzt sagen Sie, mit den Unterzeichnern des offenen Briefes, bestimmte Positionen werden eben vorschnell und fälschlich als antisemitisch gebrandmarkt. Stimmen des Friedens und des Dialogs sollen so diffamiert werden, und zwar in einem, so heißt es wörtlich, menschenverachtenden Ausmaß. Was meinen Sie damit?
Also wir haben uns vor allem auf zwei Fälle bezogen. Der erste Fall war die Bezeichnung des kamerunischen Philosophen Achille Mbembe als Antisemit. Und der zweite Fall war die Art und Weise, wie der äußerst verdienstvolle Nahostforscher Rainer Bernstein in einem Buch von Shalikar als selbsthassender Jude und Antisemit bezeichnet wurde. Und das steht, wenn ich das noch ergänzen darf, im Gegensatz zu dem faktischen Antisemitismus laut den Kriminalstatistiken in Deutschland. Dieser faktische Antisemitismus wird weitestgehend von Rechtsextremisten begangen, allerdings auch von einigen islamistisch gesonnenen jungen, vor allem syrischen Männern.
Der Buchautor, den Sie gerade erwähnt haben, der ist der Mitarbeiter des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Sie sehen ja insgesamt in dem Brief eine Strategie der israelischen Regierung, vor allem Kritiker dieser Besatzungs- und Siedlungspolitik mundtot zu machen. Wie kommen Sie darauf?
Es gibt da einen Minister für strategische Angelegenheiten namens Gilad Erdan, der, wie man auch israelischen Zeitungen, vor allem Haaretz, entnehmen kann, mit nicht geringen Mitteln versucht, einerseits die palästinensische BDS-Bewegung und zweitens generell kritische Stimmen gegen die israelische Besatzungsherrschaft im Westjordanland in Misskredit zu bringen.
Und dieser Arm sozusagen reicht bis nach Deutschland?
Der reicht bis nach Deutschland. Also wir wissen zum Beispiel, dass der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung in vergleichsweise engem Kontakt zu diesem Minister Gilad Erdan gestanden hat.
Der Zentralrat der Juden, er hat sich ja von der Position dieses offenen Briefes distanziert, hat sich hinter den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung gestellt, zum wiederholten Mal übrigens. Wie beurteilen Sie das?
Das ist politische Diplomatie. Ich kann das gut verstehen, obwohl ich mir sicher bin, dass es unter den Vertreterinnen und Vertretern des Zentralrats auch Leute gibt, die es besser wissen.
Was erwarten Sie denn von der Kanzlerin und der Bundesregierung?
Naja, wenn also Frau Merkel ist ja um ein offenes Wort selten verlegen. Sie hat immer wieder und völlig zu Recht betont, dass die Sicherheit des Staates Israel eine Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland ist. Sie ist ebenso entschieden nach wie vor für eine Zwei-Staaten-Lösung. Wir, die Unterzeichnerinnen, wir würden uns freuen, wenn sie auch, aber was eher unwahrscheinlich ist, zu diesen Fragen des sogenannten israelbezogenen Antisemitismus Stellung nehme. Aber ganz ehrlich gesagt, ich erwarte nicht, dass sie das tun wird. Das ist eine zu komplexe und heikle Angelegenheit.
Halten Sie es denn aber für denkbar, dass wir über diese Debatte doch zu einem differenzierteren Blick auf den Begriff Antisemitismus und sozusagen das Belegen von einzelnen Menschen mit diesem Vorwurf kommen?
Ich glaube, das zeichnet sich jetzt bereits ab, ja, in der allgemeinen Öffentlichkeit. Man wird sehen, ob und wie weit das auch unter den etwa den Abgeordneten des Deutschen Bundestages oder sonstigen Politikern um sich greift. Ein Hintergrund all dessen ist ja dieser nur mit allerknappster Mehrheit beschlossene BDS-Beschluss des Deutschen Bundestages aus dem Mai 2019.
Mehr als 60 Wissenschaftler und Kulturschaffende aus Deutschland und aus Israel haben in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin den Missbrauch des Begriffs Antisemitismus beklagt, wenn damit Kritiker der israelischen Besatzungspolitik diskreditiert werden sollen. Der frühere Frankfurter Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik gehört zu den Unterzeichnern. Lothar Bauer-Ochse hat mit ihm darüber gesprochen. Viele sagen ja, es ist ein heißes Eisen und in jedem Fall ist es ein hochemotionales Thema, das Verhältnis von Juden und Muslimen. Das ist geprägt vom Nahostkonflikt allzu oft. Ein Podcast der Universität Heidelberg, produziert in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk, möchte für mehr Verständigung, für mehr Verständnis sorgen. Carina Dobra berichtet.
Also mein Lieblingsgericht heißt Mujaddara. Es ist eine Mischung aus Linsen und Wurzel. Und wenn ich Mujaddara esse, vergesse ich, dass ich in Deutschland im Ausland bin.
Es ist schön, wenn ich mir beim Einkauf eine Packung Pelmeni holen kann. Denn mit Essen verbinde ich meine Herkunft, aber auch mein Zuhause hier mit meiner bestehenden Familie.
Junge Muslime und Juden erzählen, was sie mit dem Essen ihrer Heimat verbinden. So beginnt die erste Folge Mekka und Jerusalem. Die Idee zu dem Podcast hatten vier Wissenschaftler von der Universität Heidelberg. Johannes Becke ist Juniorprofessor für Israel- und Nahoststudien. Seine Kollegen aus der Judaistik und Islamwissenschaft und er beobachten mit Sorge die Entfremdung zwischen Juden und Muslimen in Deutschland, die Islamophobie, der muslimische Antisemitismus. Da soll der Podcast vermitteln.
Also auch wenn der Titel jetzt Mekka und Jerusalem ist, geht es nicht die ganze Zeit um den Nahen Osten, sondern es geht um jüdisches und muslimisches Leben in Deutschland und darüber hinaus. Und da ist es unsere Hoffnung, dieses Thema wissenschaftlich aufzuarbeiten, aber nie zu vergessen, dass es um sehr konkrete Menschen in Deutschland geht, für die diese Beziehungen eine besondere Rolle spielen.
Zwei Folgen gibt es bisher. Zwei weitere sollen dieses Jahr folgen. 30 Minuten. Länger dauern die Folgen nicht. Das könnte die Hörer abschrecken, meint Johannes Becker. Schließlich soll nicht nur das typisch akademische Publikum zuhören.
Also wenn ich jetzt einen schönen Beitrag schreibe in einem Sammelband, weiß ich genau, den lesen irgendwie vielleicht 10, vielleicht 20 Leute. Aber es gibt ein Publikum weit darüber hinaus und das, da haben wir zumindest die Hoffnung, dass wir das mit einem Podcast deutlich leichter erreichen können.
Um junge Menschen zu erreichen, hat das Team jetzt auch einen Instagram-Kanal. Hier posten die Wissenschaftler kurze Ausschnitte aus dem Podcast. Zum Beispiel aus Folge 2 zu der Frage, ist das koscher, ist das halal? Dabei kommen erstmal, ganz klassisch, Wissenschaftler zu Wort. Ein Rabbiner erklärt, was dazu in der Tora steht. Ein Islamwissenschaftler nennt Beispiele aus dem Koran. Aber der Podcast will eben nicht nur die wissenschaftliche Seite abdecken. Also ist auch Uli Zier zu Gast, die Leiterin der einzigen koscheren Kantine in Deutschland an der Uni Heidelberg.
Ich bin nicht Jüdin und am Anfang war es so, dass die Frau des Rabbiners mich noch sehr unterstützt hat. Da habe ich bei allen möglichen Produkten nachgefragt. Es gibt Sachen, da ist es nicht so problematisch wie Olivenöl beispielsweise, aber es gibt natürlich wirklich Produkte, wo man vorher in der Koscherliste nachguckt, ob die wirklich koscher sind.
Später berichtet ein muslimischer Restaurantbesitzer aus seinem Alltag. Bei Ibrahim Ilik aus Mannheim sind auch Juden willkommen.
In Mannheim haben wir auch jüdische Gäste, die auch fragen, ob wir auf Halal achten, weil die fühlen sich dann auch wohler hier.
Bei allen schönen Geschichten und Gemeinsamkeiten, der Podcast will auch heikle Themen ansprechen.
Es werden Themen auftauchen, die vielleicht im religiösen Dialog keine Rolle spielen. Also zum Beispiel die Frage, jüdisch-israelische Küche, ist das eigentlich eine östliche Küche? Wo kommt das eigentlich her? Die Frage des Umgangs mit der arabischen Sprache, innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Also wir wollen auch kritisch sein.
Und, das betont der Wissenschaftler immer wieder, die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen sich einmischen. Zum Beispiel in den Kommentarspalten auf Instagram. Miteinander reden statt übereinander. Damit wäre schon mal viel gewonnen für den Dialog zwischen Juden und Muslimen.
Mekka und Jerusalem, ein Podcast zu jüdisch-muslimischen Beziehungen, der nicht nur Wissenschaftler zu Wort kommen lässt, sondern auch Stimmen aus der jüdischen und muslimischen Community einholt, zu ganz alltäglichen Themen, wie der Frage nach Koscher und Halal zum Beispiel. HR2-Kulturreporterin Karina Dobra hat darüber berichtet. Und ebenfalls ganz im Zeichen der Verständigung von Juden und Muslimen steht eine andere Initiative, über die wir jetzt berichten. Und auch da spielt die Frage nach dem Koscheren und dem Halal eine wichtige Rolle. Igal Avidan berichtet.
Die Frankfurter Unternehmerin Nadia Dukali wuchs als Kind in Marokko in guter Nachbarschaft zu Juden auf. Ein und derselbe Schneider nähte zum Beispiel die Kopfbedeckungen sowohl der jüdischen als auch der muslimischen Kinder in der Nachbarschaft. Diese Freundschaft hielt an, auch nach der Auswanderung nach Deutschland, weil Nadias Familie weiterhin Ferien in Marokko machte. Bereits in ihrem Kinderhörspiel »Mohammed, Prophet des Friedens« vermittelte Dukali die Botschaft der Völkerverständigung. In Anlehnung an den Adventskalender entwickelte sie später einen Ramadan-Kalender, den Iftar-Länder, wobei Iftar das muslimische Fastenbrechen ist. Im E-Book zum Ramadan-Kalender zitierte sie auch christliche und jüdische Sprichwörter. Anschließend kam die dreifache Mutter auf eine neue Idee, um Menschen verschiedener Religionen zusammenzubringen.
Und dann dachte ich, es wäre doch schön, wenn wir auch noch ein Produkt hätten, was auch Juden und Muslime zusammenbringt, so wie ich es kenne aus Marokko. Für mich war klar, ich mache eine Tafel Schokolade. Und dann dachte ich, hey, aber warum nicht auch Koscher? Warum nicht? Schokolade ist toll.
Nadia Dukali brauchte dafür sowohl das muslimische Halal-Zertifikat als auch ein Koscher-Zertifikat durch einen Rabbiner.
Da ist halt zum Beispiel jetzt der jüdische Weg, der Koscher-Weg, schon strenger. Wobei ich sagen muss, dass die Zertifizierung für Halal, was ich nicht gedacht hätte, strenger war als die eines Koscher-Zertifikats.
Denn Nadia Dukali wollte ein Produkt für alle Muslime entwickeln, Sunniten wie Schiiten. Und ihre Differenzen sind viel größer als die zwischen orthodoxen und liberalen Juden.
Zum Beispiel Schiiten, da ist es verpönt, Schellack oder Karmin zu benutzen als Farbstoff und als Bindemittel. Karmin ist eine Blattlaus, eine rote Laus, und die wird plattgedrückt, damit der Farbstoff rauskommt. Und das ist für sie ein Lebewesen.
Mit ihrem neuen Produkt Yamlou knüpft Nadia Dukali an ihre Kindheit in Marokko an.
Jeder Marokkaner kennt Amlou, das ist eine Mandelpaste mit Arganöl und Honig. Wir sind damit aufgewachsen, und als ich nach Deutschland kam und dann immer nach Hause zu meiner Großmutter gegangen bin, habe ich ihr immer ein Glas Nutella mitgebracht, weil das gab es damals nicht in Marokko. Und sie hat mir Amlou ganz frisch gemacht und wir haben das so getauscht.
Gerade diesmal war das Erlangen eines jüdischen Koscherstempels komplizierter, weil zwei Sorten der neuen Creme Milch enthalten.
Weil wir müssen auch vorzeigen, was für ein Vollmilchpulver das ist. Ne? Ist es von der Kuh, ist es vom Schaf, Ziege und so weiter.
Denn gläubige Juden dürfen nur die Milch eines koscheren Tieres zu sich nehmen. Um die jährliche Verlängerung der Zertifikate zu vereinfachen, wurde die gesamte Produktionsstätte für Koscher Unhalal zertifiziert. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie machen sich viele Menschen Sorgen um ihre Gesundheit und bangen um ihre Existenz. Nadia Dukali beobachtet, dass immer mehr Menschen aller Religionen auf den zunehmenden Stress dadurch reagieren, dass sie mehr Süßigkeiten konsumieren. Ihre Koscher- und Halal-Produkte finden sie in Supermärkten oder in ihrem Online-Shop.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Juden und Protestanten gedenken mit Sinti und Roma der NS-Opfer. Erstmals haben Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland, des Zentralrats der Juden in Deutschland und des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma gemeinsam im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz der dort Ermordeten gedacht. In einem Gedenkakt erinnerten sie am vergangenen Sonntag an die Shoah und den Völkermord an den Sinti und Roma. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte, aus Auschwitz folge der Auftrag, gemeinsam für die Demokratie einzustehen, die nie wieder in die Nähe einer menschenverachtenden Politik rücken darf. Der 2. August ist der europäische Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma. Die Nationalsozialisten ermordeten über eine 500.000 von ihnen. Neue Synagogentür in Halle eingebaut. Die Synagoge in Halle hat fast 10 Monate nach dem gescheiterten Anschlag eine neue Eingangstür. Eingebaut hat sie der Dessauer Tischlermeister Thomas Thiele. Die neue Tür ersetzt die bisherige, die vom Attentäter beim Versuch, in das jüdische Gotteshaus einzudringen, durch Schüsse schwer beschädigt worden war. Die alte Synagogentür, die ebenfalls von Thiele angefertigt worden war und das Eindringen des Attentäters verhindert hatte, soll künftig das Kernstück eines Mahnmals im Hof der Synagoge bilden. Die neue Tür ist wie die alte aus Eichenholz, wiegt zwischen 120 und 140 Kilogramm und ist damit schwerer als die alte. Der Terroranschlag in Halle vom 9. Oktober 2019 hatte weltweit für Entsetzen gesorgt. Seit dem 21. Juli muss sich der Attentäter vor Gericht verantworten. Die Anklage wirft dem 28-Jährigen zweifachen Mord und versuchten Mord in mehreren Fällen vor. Auch Zentralratspräsident Schuster erhielt NSU 2.0 Drohungen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat nach Angaben des Verbands ebenfalls NSU 2.0 Drohmails erhalten. Eine sei Anfang 2019 gekommen, auch dieses Jahr habe es welche gegeben, erklärte der Zentralrat auf Anfrage in Berlin. Genauere Angaben wolle man nicht machen. Neben Schuster hatte auch der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Ayman Masiek, solche Mails erhalten. Insgesamt hat es nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth bisher 69 solcher Drohungen an 27 Personen und Institutionen in 8 Bundesländern gegeben. Straßenkunstaktion für ermordete Juden in Frankfurt. Eine Kunstaktion erinnert an etwa 12.000 von den Nazis getötete Frankfurter Juden. Freiwillige schreiben zwischen dem 23. und 30. August die Namen der Ermordeten mit weißer Kreide auf die Straße am Mainkai. Das teilte das Haus am Dom als Veranstalter in Kooperation mit der jüdischen Gemeinde mit. Das Gedenkprojekt solle das Ausmaß nationalsozialistischer Verbrechen sichtbar machen und so viele Menschen wie möglich erreichen und einbinden, hieß es. Mitmachen können Einzelne und Gruppen, die sich auf der Internetseite des Projekts Schreiben gegen das Vergessen anmelden. Die geschriebenen Namen sollen gefilmt werden. Im Anschluss soll es eine Dokumentation geben.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun Daniel Neumann, den Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. In seiner Ansprache geht es heute um den jüdischen Kalender.
Kalender dienen eigentlich der Orientierung, definieren Wegmarken im Jahresverlauf und vermitteln einen stoischen, immer gleichbleibenden Rhythmus der Zeit. Wenn man als Nichtjude allerdings auf einen jüdischen Kalender stößt, wird es kompliziert. Versucht man nämlich, all die jüdischen Feiertage auf den weltlichen Kalender zu übertragen, wird schnell auffallen, dass diese von Jahr zu Jahr variieren, dass sie also immer wieder auf andere Tage fallen. Mit Ausnahme des Schabbat natürlich, denn der kehrt ja von Woche zu Woche wieder. Warum das so ist? Weil der jüdische Kalender ein Mondkalender ist, der weltliche aber ein Sonnenkalender. Das heißt, die Monate des jüdischen Kalenders haben 29 oder 30 Tage gegenüber den 30 oder 31 Tagen des allgemeinen Kalenders. Was wiederum bedeutet, dass ein jüdisches Jahr kürzer ist als ein Jahr des Sonnenkalenders. Es hat nur 354 Tage und ist damit also um ganze 11 Tage kürzer. Kein Problem, denkt sich der multikulturell gebildete Bürger, dann ist das bei den Juden also so ähnlich wie bei den Moslems. Schließlich haben die ja auch einen Mondkalender, was in der Praxis bedeutet, dass die muslimischen Feiertage nach dem hiesigen Kalender jedes Jahr früher gefeiert werden, bis sie einmal komplett durchs Jahr gewandert sind. Bei uns Juden ist das leider nicht ganz so einfach, denn die meisten jüdischen Feiertage haben nicht nur einen religiös-historischen Hintergrund, sondern daneben auch einen landwirtschaftlichen Bezug, der sie mit einer bestimmten Jahreszeit verbindet. Sie können also nicht einfach kreuz und quer durchs Jahr wandern. Um Ihnen ein Beispiel zu geben. Pesach, das Fest des Auszugs der Israeliten aus Ägypten, ist zugleich ein Frühlingsfest und kann deshalb nicht im Herbst gefeiert werden. Und Shavuot, das Fest der Übergabe der 10 Gebote, ist gleichzeitig das Fest der Erstlingsfrüchte. Es muss also im Frühsommer gefeiert werden und kann nicht in den Winter wandern. Die jüdischen Feste müssen also stets in der passenden Jahreszeit stattfinden. Und das bedeutet wiederum, dass es ab und zu gewisser Korrekturen bedarf, um nicht in der falschen Jahreszeit zu landen. Deshalb wird von Zeit zu Zeit ein Schaltmonat eingeschoben, nach einem festgelegten Rhythmus. Und in diesen Schaltjahren hat das jüdische Jahr dann einen Monat mehr als sonst. Das heißt also, die jüdischen Feiertage werden von Jahr zu Jahr früher begangen, bevor ein eingeschobener Monat dafür sorgt, dass sie wieder nach hinten rutschen. Damit bleibt einerseits die Nähe der Feiertage zu der spezifischen Jahreszeit gewährleistet und man bleibt andererseits dem Mondkalender treu. Das heißt aber auch, wer wissen möchte, auf welche Tage des hiesigen Kalenders die jüdischen Feiertage fallen, der kommt nicht drum herum, sich einen jüdischen Kalender zu besorgen oder einfach im Internet nachzuschauen. Schließlich ist die ganze Welt heute nur einen Tastendruck entfernt. Wer nun allerdings glaubt, alle Hürden des jüdischen Kalenders gemeistert zu haben, der täuscht sich. Unbedingt zu beachten ist nämlich, dass bei uns Juden jeder Tag unseres Kalenders nach dem Sonnenuntergang des Vortages beginnt, also am Vorabend. Deshalb fängt der Schabbat auch nicht am Samstagmorgen an, sondern schon am Abend vorher, am Freitagabend. Wobei der Begriff Abend auch ziemlich flexibel gehandhabt werden muss, weil er sich nämlich am Einbruch der Dunkelheit orientiert. Und dunkel wird es im Winter bekanntlich früher als im Sommer. Da die kalendarischen Tage dadurch aber natürlich nicht länger oder kürzer werden, rückt das Festtagsende dann ebenfalls entweder auf den späten Nachmittag oder in die Nachtstunden. Diese Praxis geht zurück auf die frühen Jahre biblischer Zeit, konkret auf die Schilderung der Schöpfungsgeschichte, in der es am Ende eines jeden Tages heißt: Und es ward Abend und es ward Morgen ein Tag. Und noch einmal im 3. Buch Moses: Am Abend sollt ihr eure Feier halten, vom Abend bis zum Abend. Klingt das alles seltsam? Vielleicht, aber diese Praxis hat eben eine mehrere tausend Jahre lange Tradition. Und ehrlich gesagt ist der Brauch, den Tag um 0 Uhr nachts zu beginnen und zu beenden, nicht weniger seltsam. Vielleicht sogar noch viel seltsamer, wenn man mal darüber nachdenkt. Aber wer tut das schon? Doch Tag hin, Nacht her, es geht noch wilder. Oder wussten Sie, dass es für die Länge vieler Feste einen Unterschied macht, ob Sie in Israel leben oder außerhalb Israels? Die meisten Feste werden außerhalb Israels nämlich einen Tag länger gefeiert als im Heiligen Land selbst. Ja, sie werden damit sogar länger gefeiert, als es in der Tora selbst vorgeschrieben ist. Aber wie kann das sein? Und warum? Der Grund findet sich in der Art und Weise, in der einstmals der Beginn eines jeden neuen Monats festgelegt wurde. Lange bevor es eine dauerhafte und bleibende Berechnungsgrundlage für die Bestimmung der jeweiligen Monate des jüdischen Kalenders gab, wurde ein jeder Monatsanfang vom Sanhedrin in Jerusalem ausgerufen. Dieser Sanhedrin bestand zur Zeit des 2. Tempels aus 71 Weisen und diente als oberste religiöse und juristische Instanz. Dieser Sanhedrin rief den Beginn eines jeden neuen Monats verbindlich aus, wenn glaubwürdige Zeugen den Neumond erspäht hatten. Wenn also der Hauch einer Mondsichel erstmals sichtbar geworden war. Nun wussten zwar die Juden in Jerusalem, wann der neue Monat begonnen hatte. Und damit wussten sie auch, wann sie die Feste feiern mussten, die im Lauf eines Monats anstanden. Die Herausforderung bestand allerdings darin, auch weit entfernte Gemeinden von der Entscheidung des Hohen Gerichts zu informieren, damit diese den Monat nicht zu früh oder zu spät beginnen würden. Zunächst behalf man sich deshalb mit Leuchtfeuern, die von Jerusalem ausgehend auf den Hügeln des ganzen Landes entzündet wurden, um auch die weit entfernten Gemeinden zu informieren. Dummerweise hatten die Juden schon damals viele Feinde, und diese haben irgendwann damit begonnen, eigene Feuer zu entzünden, um die Juden in die Irre zu führen. Also begann man, Reiter zu entsenden, welche die Kunde des neuen Monats verbreiteten. Als man allerdings bemerkte, dass diese Reiter nicht immer rechtzeitig in entfernten Gemeinden ankamen und damit das Risiko bestand, dass man den Monatsanfang verpasste, musste wiederum eine neue Lösung her. Und diese besagte, dass man den Monatsanfang einfach an 2 Tagen festlegte. Klingt komisch, ist es aber nicht. Denn wenn Unsicherheit über den Beginn des Monats besteht und trotzdem verhindert werden soll, dass weit entfernte Gemeinden ihre Feiertage erstens zur falschen Zeit und zweitens auch noch jeweils zu unterschiedlichen Zeiten feiern, dann bleibt nur eine sinnvolle Lösung. Man beginnt den Monat wie auch die Feste einfach an beiden möglichen Tagen. Damit verlängern sich die Feste zwar um einen Tag, aber man kann gleichzeitig sicher sein, dass man nichts verpasst. Oder zeitgenössisch ausgedrückt, doppelt gemoppelt hält besser. Nun sollte auch klar sein, warum sich die Situation in Israel selbst von derjenigen außerhalb Israels unterscheidet. Denn in Israel selbst gab es dank des Sanhedrins keinen Zweifel über den Beginn eines jeden Monats. In den weit entfernten Gemeinden außerhalb Israels hingegen schon. Deshalb wurde außerhalb Israels bei vielen Festen ein Tag mehr gefeiert. Und das auch dann noch, als der Kalender mit all seinen Monatsanfängen ein für alle Mal verbindlich festgelegt wurde. Damit ist zwar der eigentliche Grund für die verlängerte Feiertagssaison entfallen, aber wir Juden sind nun mal Traditionalisten und wir geben nur selten etwas von dem wieder her, was wir einmal bekommen haben. Und sei es nur ein zusätzlicher Feiertag. Schließlich weiß man nie, wofür es gut ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
Das war die Ansprache in der Sendung Jüdische Welt. Sie hörten Daniel Neumann, den Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, mit Gedanken zum jüdischen Kalender. Die Sendung geht damit zu Ende. Sie finden den Podcast der Ansprache und den Podcast der ganzen Sendung bei uns im Netz bei hr2kultur.de. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2 Kultur.